Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Die Vorpass-Boys sind wieder am Start. Letzte Folge vor der Sommerpause. Big G nicht auf jeden Fall gut erholt vom Wochenende. Big G, du hast große Pläne für den Sommer. Ich ja auch. Aber lass uns einfach mal sprechen über die Rugby-Ergebnisse am Wochenende. Wie geht es dir erstmal vielleicht?
Mir geht's gut. Heute beim Orthopäden gewesen. Bisschen über meine Achillessehne gesprochen. Gestern bei mehreren Physios gewesen. Ja, man ist auf dem Weg der Besserung. Ich glaube, ich kann langsam anfangen, schnell zu gehen. Aber Fahrradfahren ist ja nicht ausgeschlossen. Das heißt, ich kann noch eine kleine Fahrradtour einbauen diesen Sommer, um meine Wadenmuskulatur und meine Beine wieder aufzubauen. Und genau das habe ich vor ab nächsten Sonntag.
Top Idee. Was hast du vor? Erzähl da mal ein bisschen davon.
Ich fahre von Lille, beziehungsweise genauer gesagt dem Stadtteil Roubaix, nach Istanbul in hoffentlich 15 Tagen. Das heißt 260 Kilometer im Schnitt pro Tag und noch ein paar Höhenmeter. Genau, das ist der Plan ab Sonntag. Das heißt, kein Rugby erstmal, das wird meine Preseason sein.
Mal ab und an an der Bushaltestelle schlafen wieder oder wie ist es dieses Mal?
Man kann im Hotel schlafen, ne? Also du kannst alles buchen, was kommerziell für jeden verfügbar ist. Das heißt, Bushaltestellen werde ich im Notfall wieder ansteuern. Ich habe auch einen ganz anderen Blick auf Bushaltestellen seit der Tour letztes Jahr. Man bewertet die dann immer so, ne? Sind da Ratten, ist da Ungeziefer, ist da Müll? Wenn Leute Heroin-Junkies mich ansprechen die Nacht oder so. Ne? Also jedes Mal, wenn ich in Ortschaften jetzt reinfahre, egal wo, dann denke ich mir so, ah, das ist eine schöne Bushaltestelle. Da könnte ich vielleicht eine gute Nacht haben.
Schön. Aber gut. Wir wollen nicht so viel über Fahrradfahren sprechen, sondern ein bisschen mehr über Rugby. Ereignisvolle Wochenende. Ich war in Heidelberg, Rugby-Wohnzimmer, Hochburg von Rugby in Deutschland bei der Deutschen Meisterschaft. Als Co-Trainer oder als Assistent-Trainer zum Frauenmannschaft, unter 7er Frauenmannschaft.
Vom RK03.
Exakt, von RK03. Und wir sind am Ende 6. geworden. Glaube ich, so, ja, gut abgeschnitten, würde ich sagen. Ein Platz besser als letztes Jahr. Top-Bedingungen, Top-Plätze, super Wetter, fast zu sonnig. Sonntag war extrem warm, kein Schatten irgendwie. War extrem Bedingungen sozusagen, aber sehr geil. Wir haben auf jeden Fall, kann ja ein bisschen grob erzählen, wir haben ja grob immer wieder mal so ein paar Spiele auch nebenbei geguckt, entweder die Frauen oder Herren. Ich muss mal auch sagen, das Niveau extrem gut war von den Frauen und den Männern. Insbesondere das Finale von den Herren ja, bestritt dann RGH und Germania List. Und das war einfach so wirklich Top-Klasse. Also ich glaube, das sind hatten natürlich viele Nationalmannschaftsspieler involviert gewesen. Aber allein schon die Art und Weise, das Hin und Her, wenig, also kaum Fehler sozusagen. Erhöhung, also quasi von Germania, die ganz außen gelegt waren, also Versuche, die ganz außen gelegt waren, trotzdem auch erhöht, links und rechts. Stark. Krasses Niveau. Ja, also die Spielzüge da, also das Tempo, ja, auf jeden Fall, genau, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auf jeden Fall bewundernswert, bemerkenswert. Ja, vielleicht kann ich mal so ein bisschen einfach so grob rausholen. Man bezahlt natürlich ein Teilnahmegebühren in Form, es ist 400 Euro. Und es war vorhin gefragt, genau, ob wir eigene Physios mitbringen wollen oder Physios da vor Ort haben sollten. Dann haben wir am Tag, als wir da waren, erfahren, dass die Physios einfach gar nicht gekommen sind. Auf jeden Fall nicht so nett. Und dann auch, dass es quasi Livestreams gegeben hat, was auch super nett ist, aber dass man auch bezahlen müsste dafür. Und ich glaube, es war nicht so wenig. Und der Eintritt zum Tag, also ich weiß nicht, ob es für einen Tag oder fürs Wochenende, war 25 Euro.
Pro Tag?
Das weiß ich nicht, ob es pro Tag oder für beide Tage. Auf jeden Fall war es, weiß ich nicht, ob das der Weg ist, Rugby in Deutschland populär oder berühmter zu machen, stellt sich halt so ein bisschen in Frage, aber das ist einfach nur so ein bisschen so eine Grundbedingung. Also Freitag sind wir angereist, haben nun in Mannheim gewohnt, also geschlafen im Hotel, relativ nah am Bahnhof. Das Turnier, also das Captains Meeting war um 11 am Samstag, sind wir halt relativ früh losgefahren, haben irgendwie so irgendwie Bus verpasst und dann kam der Bus und dann irgendwie so mit Absperrung durfte der Bus nicht hinfahren, wo wir wollten, müssen so noch ein bisschen laufen, aber egal, sind irgendwie angekommen. Genau, ersten Tag ging das Turnier, glaube ich, um 12 los. Unser erstes Spiel war um 13 Uhr gegen Rugby US Münster.
Wie viele Teilnehmermannschaften waren da von bei Herren und Damen?
11 von den Herren. Ich glaube, eine Mannschaft hat vielleicht irgendwie abgesagt, kurzfristig, kann das sein. Okay. Und 12 bei den Frauen.
Ja. Oh, okay.
Genau, die Gruppen waren halt relativ gut aufgeteilt. Natürlich gab es in jeder Gruppe so einen Favorit oder eine top-platzierte Mannschaft. Man hat ja für die DM qualifiziert. In unserer Gruppe war der Favorit natürlich HAK-Frauen. Da gab es SEN und dann gab es Germania. Und dann wir waren quasi als Zweitplatzierte. Genauso ging es halt in der Hierarchie sozusagen ab. Am ersten Tag hatten wir Rugby Tours in Münster. Weiß nicht, wie es ausgegangen ist, vielleicht irgendwie so 19:5 oder so. Es war auf jeden Fall ein gutes Spiel von uns, gut angefangen. Wir hatten oft das Problem bei anderen Turnieren, dass wir halt manchmal so ein bisschen langsam aus den Startlöchern kommen.
Schon mal geredet, aber,
das war halt ganz gut. Und dann das zweite Spiel, genau, war gegen Nürnberg-Würzburg, Spielgemeinschaft. Und das war halt so ein krasses Ding. Man muss sich halt so vorstellen, es ging halt sehr viel hin und her und ganz zum Schluss, ich glaube, das stand 17:12 für uns und wir waren in deren Hälfte und eigentlich musste man nur schlau spielen, und einfach irgendwie so stellen. Wir waren so ein bisschen so übermütig und haben versucht, mal ab und an so ein bisschen an den Ball zu naschen, also an den Kontaktpunkten noch nasch zu machen.
Ja.
Und haben einen Straftritt nach dem anderen weggegeben, also 5 hintereinander, wo ich auch gedacht habe beim letzten, dass wir auf jeden Fall vielleicht eine gelbe Karte bekommen, kam es halt nicht. Aber dadurch hat Nürnberg sich hochgearbeitet aus deren eigenen 22 bis vor unserer Mahllinie. Aber was erstaunlich zu sehen war, als wir auf unserer Mahllinie waren, war es einfach Tackling zu Boden, wieder aufstehen, wir stehen, Tackling. Also war extrem stark und irgendwann nach mehreren Phasen gab es irgendwie so, glaube ich, Knock-on und dann haben wir das Spiel gewonnen. Es war vielleicht einfach so ein bisschen taktisch, so ein bisschen naiv, aber dafür unfassbar Defense-Leistung und das war einfach so ein Spiel, wo wir rauskamen, ist so ein geiles Momentum, geiles Feeling, irgendwie so ein enges Spiel zu entscheiden, auch mit so vielleicht irgendwie Fehler, aber trotzdem am Ende zu wissen, es geht um jedes Tackling, jetzt darf kein Tackling nicht sitzen sozusagen, das war irgendwie so eine super starke Leistung. Abschluss war dann 17 Uhr, bin ich mit Verzug, aber 17 Uhr gegen HK, das ist relativ hoch ausgegangen, ich weiß nicht, 40 irgendwas, glaube ich, mal am Ende. Das war ein bisschen, also erwartet.
Die Damen haben auch schon die 15er Meisterschaft gewonnen, oder?
Genau.
Die Damen haben auch schon die 15er Meisterschaft bei den Damen gewonnen?
Ja. Und das war erwartet, dass sie jetzt stark sind. Das war irgendwie meines Erachtens schade, dass es so deutlich auseinandergegangen ist. Wir hatten so phasenweise, wo es ein kurzes Spiel ist, hatten wir phasenweise so Momente, wo es wirklich cool war und wo wir wirklich so gute Sachen gezeigt haben. Aber sobald HK irgendwie in der Bar kam, haben die relativ schnell so einen Versuch gelegt. Also die müssen halt nicht so viel arbeiten für einen schnellen Versuch zu sagen. Umso mehr haben wir mega verteidigt, mega viel gearbeitet im Ballbesitz. Okay. Dann sind wir halt quasi nach Hause gereist, nach so einem schönen Abend zusammen. Quasi Mannheim zurück, im Hotel früh geschlafen und dann 6:45 aufgestanden, um quasi zurück nach Heidelberg zu kommen. Und wir wussten am Ende des Tages, dass wir als sozusagen 5 beste Mannschaft waren. Und es ist immer quasi der Erste gegen den Achte und so weiter. Ne? Also unter den Top 8 wussten wir schon auf jeden Fall. Und dann Erste gegen Achte und so weiter. Und dann Vierte gegen Fünfte und Vierte war TSV Hohenschönheim. Und da war es einfach super cool zu wissen, an dem Abend nach Hause zu fahren, zu wissen, okay, wir haben morgen eine Gelegenheit. Es geht alles um dieses Spiel, wenn wir dieses Spiel gewinnen. Also wir wissen dann schon, dass es gegen Germania, SCN oder HK schwierig wird, aber hatten irgendwie Hoffnung bei TSV auf jeden Fall. Wir wussten quasi, da geht es um dieses Spiel, geht es um alles. Haben vielleicht einfach so jetzt im Review anwählen so ein bisschen zu viel Respekt vor Hanschersheim und haben am Anfang durch den allerersten Ankick, der Kickoff selber, ich glaube, wir haben ihn nicht so sauber gefangen und jetzt war das irgendwie ein bisschen nach hinten und dann waren wir in der Rückwärtsbewegung und irgendwie aus diesem Momentum von irgendwie so ein bisschen nervös oder zu viel Respekt für den Gegner kamen wir nicht raus. Relativ schnell hat TSV gepunktet unterm Goal, 7 Punkte. Und dann irgendwie auch gleich nochmal so einen zweiten Versuch kassiert. In der zweiten Halbzeit haben wir uns irgendwie ein bisschen dann wieder gesammelt. Und es ging halt 0-0 aus, die zweite Halbzeit, was sehr stark war. Und wir hatten Momentum, dass wir vielleicht hätten mal das eine oder andere Gelegenheit gehabt zum Versuch legen. Aber ja, dann wüssten wir auf jeden Fall, dass wir natürlich nicht unter den Top 4 kommen. Und genau, hatten dann ein Wiedersehen, ein Revanche-Spiel mit unserem Freund aus Würzburg, Nürnberg wieder, als nächstes Spiel dadurch und absolut Messerschnitt. Also wir haben den ersten Versuch gelegt, so ein bisschen außen, 15-Meter-Linie, Julia hat er erhöht, richtig stark. Würzburg-Nürnberg hatten dann irgendwann einen Versuch unter dem Goal gelegt, 7-7 und so blieb es am Ende der zweiten Halbzeit auch. Dann war es halt quasi die Phase, dass es halt um den Münzenwurf ging. Ich wollte auf jeden Fall nicht die Verantwortung übernehmen, das zu callen, bin halt einfach so schnell weggerannt. Und wir haben aber den Münzenwurf gewonnen, haben beschlossen, den Ball zu fangen, also zu receiven. Und es war einfach so zu merken, dass irgendwie diese Spannung, also 7-7, jetzt Golden Goal, Sudden Death, Golden Point, das war einfach so mega spannend. Die haben angekickt auf Julia, Julia hat gefangen, hat sozusagen geguckt, um das Spielzug zu öffnen und in dem Moment, weiß nicht, so aus dem Augenwinkel sieht, okay, es öffnet sich, also es kommen halt alle Leute auf sie zu, öffnet sich aber irgendwie sie gleichzeitig auch so ein bisschen eine Lücke oder die sind so ein bisschen gestaffelt, wie die hat so anlaufen und ist durch zwei Leute so, also in zwei Leuten gerannt, aber da durchgekommen und ist dann 60 Meter gesprintet und hat direkt von den Ankicks sozusagen den Versuch gelegt zum entscheidenden Spiel. Und das war einfach so ein bombastisches Feeling. Da muss man jetzt schon sagen, das war schon Zucker. Im letzten Spiel, also die Platzierungsspiel dann gegen Köln, ging es auch, war es vielleicht 12-12, ging es auch in die Verlängerung Golden Point und wir haben den Coin Toss verloren. Wir müssen halt ankicken. Köln hat sich hochgearbeitet, war an unserer 5-Meter-Linie und wir wissen halt nicht so ganz. Es war auf jeden Fall ein Gedränge. Es kam irgendwie ein Gedränge raus für Köln. Wir wissen nicht so ganz, wie es dazu entstanden ist. Dachten, dass wir Vorteil hatten, aber anscheinend hat nicht. Und von dem 5-Meter-Gedränge sind sie so ein bisschen auf der kurzen Seite abgebrochen und so Pick-and-Go-Style reingeborscht. Und ja, dadurch hat Köln den 5. Platz, wieder den 6. Platz, aber trotzdem mega spannendes Wochenende, super Spiele, tolle Leistungen. Ich glaube, alle Leute waren super happy, weil durch diese Verlängerungsspiele haben mega viele Leute dann mega Spielzeit bekommen. Also ich glaube, alle haben auf jeden Fall sehr gespielt, waren auf jeden Fall sehr fertig. Wir sind ohne große Verletzungen daraus gekommen und sind dann am Sonntag nach Hause gefahren. Und gute Stimmung in der Bahn. Ab und zu wurden wir gebeten, ein bisschen leise zu sein, aber ansonsten war alles gut.
Okay, also was ist deine Bewertung von dem Wochenende? Noch eine Punkteskala von 0 bis 10?
Also ich wusste halt nicht so, was mich erwartet. Sobald ich dann gesehen habe, dass wir gut gestartet hatten, habe ich gedacht, okay, hier ist auf jeden Fall was zu holen. Ne? Und ich glaube, wenn wir öfters, also das Problem ist ein bisschen bei uns, dass wir halt nicht immer an diesem Level sozusagen wie eine deutsche Meisterschaft, die Spiele um sich rum, unsere Turniere sind nicht immer auf diesem Level. Und ich glaube zum Beispiel, wenn wir öfters gegen so eine Mannschaft wie TSV spielen würden, würden wir vielleicht, ne, also wenn wir 10 Mal das Spiel spielen würden, würden wir auch mal einige Male gewinnen, die auch. Also ich glaube, das ist so ein Level, an dem wir halt so anpeilen können. Und ich glaube, wenn wir dieses Spiel nicht am Anfang von Sonntag gehabt hätten, zum Beispiel eher anschließend an Samstag und das Momentum und das Feeling von Samstag, wäre es vielleicht anders gewesen. Ich glaube, Sonntag als erstes Spiel ist man doch noch nicht so ganz da, vielleicht mit dem Respekt und egal, aber meine Bewertung ist auf jeden Fall sehr hoch. Cooles Wochenende, das Ganze drumherum, sehr gutes Feeling im Team, also Stimmung gut. Ich glaube, habe ich auch gemerkt, dass ich jetzt natürlich ein Jahr dabei bin, von September bis jetzt irgendwie immer relativ stabil sind in der Gruppe, also von Spielerinnen, die wir haben. Es kommen manchmal Leute, es gehen halt manchmal Leute, aber so der Kern, das hat so immer sehr oft dabei gewesen. Genau, aber das war so ganz gut. Und was ich sagen muss, es war bemerkenswert oder bewundernswert, wie weniger Fehler wir gemacht haben. Also es gab mal ein Mistackling oder es gab mal ein Knock-on, aber es war vom Level her, habe ich einfach gesehen, dass die Leute sich an den Verhältnissen sozusagen angemessen haben, wussten, okay, hier geht's um die Wurst und wir müssen ein bisschen uns konzentrieren. Und das hat man gesehen, dass es irgendwie so wenige so unkonzentrierte Momente gab, sondern wir waren halt drin im Spiel, mental vorbereitet. Ich glaube, Ausdauer, physisch waren wir auf jeden Fall ein Level, hatten auf jeden Fall einige krasse Tacklings gesetzt. Einige Leute haben wirklich ein anderes Level erreicht, als was ich sonst gesehen habe. Und ja, wie gesagt, auch gegen HRK, also quasi die beste Mannschaft, die es am Ende gewonnen hat natürlich, haben wir auch so phasenweise Sachen gezeigt, womit die Schwierigkeiten hatten. Es war das nicht auf das Ganze zweite Halbzeit oder beide Halbzeiten zu ziehen. Ne? Und ja, aber wie gesagt, ich glaube, viele Leute haben viel Spielzeit bekommen, gute Zeit, gut organisiert alles. Gut, dass wir den Tag vorher angereist sind, so solche Sachen, macht was aus. Und ja, das hat irgendwas, worauf man aufbauen kann für die Zukunft.
Bist okay, Donald, alter Assistenzcoach. Erster großer Erfolg. Dann machen wir mal kurz Pause und sprechen danach über die Internationals weiter, oder?
So machen wir das da. Also bis gleich bei Vorpass.
Jetzt reden wir über die Internationals. Gesehen habe ich die Spiele auch nicht, aber Italien konnte sich gegen Tonga durchsetzen. Absolutes Topspiel, 36-14. Und die Vereinigten Staaten haben zu Hause gegen Schottland verloren, nachdem sie letzte Woche, glaube ich, schon gegen Rumänien knapp verloren hatten, soweit ich weiß. Ja, bin gespannt, wie es in den amerikanischen, in den USA weitergeht. In 7 Jahren ist da Herren-WM, ne? Also sieht jetzt nicht so besonders gut aus. Am Samstag, das erste Topspiel, auf das wir alle heiß waren. Zumindest solange man nicht irisch ist. Neuseeland gegen England. England absolut im Aufwind, knapp verloren die Woche vorher. Man konnte einen Sieg schnüffeln, sniffing. Als ich die Podcasts unter der Woche gehört habe, Ben Youngs und George Ford waren der Meinung, ja, wir gewinnen auf jeden Fall in Eden Park. Jamie George im Interview, ja, we're here to win. Und ich denke so, wow, okay, Jungs, da habt ihr aber den Confidence Booster anscheinend genommen. Und man muss leider sagen, oder zu Recht sagen, so schlecht war England nicht, beziehungsweise so gut war Neuseeland nicht und die waren am Sieg dran. Ne? Nur ein erhöhter Versuch Unterschied. Was meinst du, wie wird England aus dem Spiel rausgehen oder wie wird Neuseeland das Spiel sehen?
Ich glaube, England würde aus dem Spiel rausgehen und sagen, das ist eine Serie oder ein Spiel, die wir hätte gewinnen müssen. Im letzten Spiel, wenn die eine oder andere Entscheidung vielleicht für den gewesen wäre, mal so oder so. Neuseeland, jetzt, also wir haben die erste Halbzeit geguckt und jetzt habe ich den Rest so Highlights gesehen. England wusste auf jeden Fall, dass da die Gelegenheit ist, Neuseeland zu schlagen und Neuseeland war so ein bisschen durchwachsen in dem, was sie versucht haben. Ja. Aber Beauden Barrett hat einen riesen Impact gehabt und riesen Veränderungen gesorgt. Also die Bank von Neuseeland hat auf jeden Fall bestimmt das Ding dann doch nach Hause gebracht. Wieder, wir hatten es ja letztes Mal gefragt, so ein bisschen wieder die Frage von England und wie die gewechselt haben, ob es vielleicht so sinnvoll war. Marcus Smith
rauszunehmen.
Ja, so solche Sachen. Diese Crosskicks haben gut funktioniert. England hat sich sehr gut präsentiert. Ich glaube, hat grundsätzlich, also ich bin mir halt nicht so ganz sicher, was das System ist von Neuseeland, und das ist ja relativ neu für Razor Robertson. Aber irgendwie, ja, wenn man überlegt, Neuseeland war ja in der Weltmeisterschaft-Finale. Davor war sie ein bisschen chaotisch, Weltmeisterschaft-Finale, jetzt ein bisschen wieder chaotisch. Vielleicht ist es einfach so eine Neufindungsphase von Neuseeland. Gerade so ein Changing of the Guard an manchen Positionen, manchen Stellen. Ich glaube, dass sie noch nicht so ganz sicher sind, wer deren Top 15 Spieler sind. Ich glaube, die haben sehr gute Leute. Manchmal wissen sie halt nicht, wie die in Kombination miteinander spielen. Es fehlt so einen gesamten Kontext oder ein Konzept. Wir werden das vielleicht im November besser sehen, weil dann hat Robertson länger mit der Mannschaft zusammen. Vielleicht kann er das mehr einprägen. Aber wie wird England aus dem Spiel rausgehen? Die werden dann rausgehen und sagen, das ist das Ding, das hätten wir gewinnen müssen. Das war eine super Gelegenheit. So eine gute Gelegenheit, Neuseeland zu schlagen, bekommen wir nie wieder in dem Sinne. Also auch nicht in Neuseeland auf jeden Fall.
Nie wieder in, also selten Auckland, Eden Park. Es werden nur ein, zwei Spiele pro Jahr im Eden Park gespielt, meistens nur die großen Highlight-Spiele. Australien hat seit 20 Jahren versucht, da zu gewinnen, ist nie geschafft. Wie gesagt, Frankreich war die letzte Mannschaft, die da gewonnen hat, mit Entermack noch auf der Ecke, und das war für John Alomo das zweite Spiel. So lang ist es her, dass da jemand gewinnen konnte. Ich glaube, danach gab es 2 Unentschieden und 50 Siege. Also einmal British and Irish Lions unentschieden und dann noch Südafrika unentschieden. Ich finde, wenn ich jetzt so ein bisschen auf der Metaebene weiter Höhe gehe, Damien McKenzie ist ein super Typ, finde ich super geil, geile Aktion, aber ist nicht Game-Management-mäßig nicht da, wo Richie Mwanga ist. Ich habe auch verstanden, dass man versucht, ihn unter allen Umständen aus Japan zurückzuholen. Ich glaube, er ist gerade mal ein Jahr jetzt da, ein Jahr Contract erfüllt und hat eigentlich einen 3-Jahres-Vertrag. Und er war ja Crusader-Spieler unter Scott Robertson für x Jahre, als die Crusaders ja Serienmeister waren. Und man versucht ihn anscheinend zurückzuholen, was mehr oder weniger, weiß ich noch nicht, was nicht so gut funktioniert. Wenn ich mir die Backline anschaue, die Starting Backline, Barrett, Ioane, Reese und Telea, und dann hat man noch einen Caleb Clark vielleicht in der Hinterhand. Ich habe nicht gemerkt, dass die, wie man so schön sagt, gefeuert hat. Also mit den Leuten, und das sind alles erfahrene Spieler, ne? Also das sind ja jetzt auch nicht, Severese kam zurück, war glaube ich, hat es nicht zur Weltmeisterschaft geschafft, war dann wieder Führungsspieler bei den Crusaders letzte Saison, hat sich wieder nach vorne reingespielt und hat auch ein super Spiel gemacht, oder gute Spiele gemacht. Aber das Zusammenspiel von allen, weiß ich nicht, hat nicht so hingehauen. Es war keine kohärente Leistung, wo man sagt, oh hier, man Stamping Dominance, man hat die Dominanz in Eden Park zu Hause wirklich dem Gegner aufgezwungen. Davon war man ja sehr weit weg. Und jetzt kommt, glaube ich, Japan am Wochenende? Weiß ich nicht. Eigentlich hätten sich viele, genauso wie bei Irland, Südafrika, glaube ich, eine 3-Match-Serie gewünscht. Also ich mir zumindest. Jetzt ist es schon so ein bisschen wieder vorbei, das Juli, das internationale Highlight. Ja, England wird sich denken, Scrum ist nicht gut gelaufen. Ich weiß nicht, wie die Prozente gerade sind, aber da ist auf jeden Fall eine Baustelle. Finn Baxter ist wahrscheinlich noch zu unerfahren. Obwohl er gut gespielt hat, hat, glaube ich, die meisten Tackles der England-Spieler. Und ich denke, diese Mannschaft, hätte die schon 1-2 Jahre früher zusammengespielt, da wären die hier zu 99% mit dem Sieg rausgegangen. Bin ich mir sicher. Was bleibt? Ich glaube, für England ist vorbei. Und, oder? Kommt nächste Woche noch ein Spiel für England? Die hatten ja schon das erste Spiel gegen Japan eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher. Also ich glaube, England ist wirklich der, also in Anführungszeichen Gewinner, wo man verloren hat, dieser Serie. Man wird sagen können, okay, wir haben Neuseeland fast niedergerungen, zwar ärgerlich, dass wir es nicht geschafft haben, aber wir haben auch nicht mit 40 Punkten verloren. Darauf kann man auf jeden Fall aufbauen für die Zukunft. Ich glaube, man spielt sogar wieder in Twickenham gegen Neuseeland im November, bin ich mir recht sicher. Irgendwer hat mir schon Karten angeboten. Ja, es kann eigentlich nur aufwärts gehen. Und jetzt sieht man eine Handschrift von Steve Borthwick und anderen in dem Team.
Ja, das stimmt schon.
Ja, Neuseeland gegen Japan, dann chronologisch oder jetzt Irland oder Wallabies, wollen wir Irland kurz anschneiden?
Neuseeland gegen England meinst du? Ja, genau. Danach Australien, Wales, wieder wie letzte Woche nicht so quasi das anschauliche Spiel, viel Fehler, viel so Leerlauf. Entscheidender Moment wahrscheinlich das, wo ein bisschen wie letzte Woche Williams versucht, den Ball ins Feld zu behalten und Dongunu den Ball rausholt und versucht, legt. Das war wahrscheinlich so irgendwie so, was das Genick gebrochen hat, oder?
Ja, auf jeden Fall eine Schlüsselszene. Ich denke mal, dass, was wollte ich denn ja sagen? Also, dass Wallabies glücklich, shaky ist, glaube ich, fragile, fragil. Fragil ist, glaube ich, die beste Beschreibung für die Performance der letzten beiden Spiele. Und man kann vielleicht, ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn man gegen Schottland gespielt hätte oder ob jetzt Wales der ideale Gegner war. Jetzt ist so ein bisschen so, aber wir haben zwei Spiele gewonnen, so schlecht läuft es doch gar nicht, aber man muss ja sehen, welche walisische Mannschaft da aufgetaucht ist und was man halt wirklich auf den Platz gebracht hat. Also ich weiß nicht, ob Joe Schmidt hat das Beste rausgeholt, aber das Beste ist momentan noch entfernt von Top 5 der Weltgeschichte. Und ich bin gespannt, wie man das für die British and Irish Lions noch so schnell mit einer verbleibenden Super Rugby-Saison, die auch erst im Februar wieder anfängt, wie man das aufbauen will und wo die Leute Spielpraxis herbekommen sollen. Spielhärte vor allem.
Und wie man die Leute aus dem Ausland pflückt, zurückholt, ist auch so ein bisschen die Frage, was im Raum steht, oder?
Vor allem bei vier verbleibenden Super Rugby-Franchises. Andererseits müsste man auch irgendwo mehr Kohle jetzt haben. Andererseits hat man auch wiederum Schulden zu stopfen. Ja, also ja.
Eddie Jones noch bezahlen?
Ja, ist die Frage, ob der dann nicht, ich meine, Vertrag aufgelöst und dann nach Japan gegangen, ob da wirkliche Zahlungen dann fällig waren. Aber man muss die Assistant Coaches und all die Leute ja auch noch bezahlen. Also die haben ja auch 2-3 Jahresverträge oder sowas länger gehabt wahrscheinlich. Gut, dein Spiel, deine Boys. Ich habe auf Irland getippt.
Ja?
Mit 5 Punkten Sieg, obwohl ich mir nicht so sicher, obwohl ich mir dachte, okay, 3, 4, 5 Spieler verletzt von Irland, die ich gerne gesehen hätte in der Start 15. Und ich dachte mir aber, ich habe mir 1, 2 Podcasts angehört, wo ihr gesagt habt, naja, es gab da mehrere Situationen, wo Leute einfach nicht switched on waren im ersten Spiel. Und also das wirklich embarrassing genannt haben und auch richtig sauer waren. Und da, als ich das gehört habe, dachte ich mir, okay, die werden jetzt alles dafür tun, da wieder zurückzukommen und das sich nicht aus der Hand nehmen zu lassen. Weil du hast ja selbst letztes Mal gesagt, man hatte 2, 3 Szenen oder 2 Szenen Brain Fades, absolut, die dann das Spiel mehr oder weniger entschieden haben.
Ja, dieses Mal war es halt auf jeden Fall, man sagt no scrum, no win, aber das stimmt scheinbar nicht, weil Irland hat auf no scrum und haben gewonnen, erstaunlicherweise. Ja, man muss einfach so sagen, wir waren halt auf dem Weg so ins Restaurant und ich habe einfach nur das Live-Ticker bei BBC geguckt und dann stand da irgendwas wie, ja, okay, keine Ahnung, es war ja 24-22 und dann war irgendwie so, jetzt hat Irland eine letzte Gelegenheit und dann irgendwie so Frawley kickt die Linie und dann war es, jetzt kriegt Irland doch noch eine letzte Gelegenheit, also 79. Minute und ich war so, boah, krass, das hört sich echt so an und dann war es, keine Ahnung, so Drop-Goal und war so niemals im Leben, ey, 2 Drop-Goals am Ende. Jetzt habe ich die Highlights natürlich gesehen und habe das ganze Spiel auch nochmal geguckt. Irland hat ziemlich krass losgelegt. Physisch auf beiden Seiten, das war zu erwarten, richtig krass auf jeden Fall. Die gelbe Karte für Doris war auf jeden Fall so ein Riesenimpact im Spiel. Auf jeden Fall. Und Crowley hatte so ein super starkes Spiel. Murray, super starkes Spiel. Aber ich glaube, am Ende, wir können halt fast forward zum Ende, man braucht große Cajones, um so einen Rob-Go zu probieren. Also der erste war krass von dem sehr schlechten Kick von Pollard, den Kickout. Da hat er so ein bisschen mehr Zeit, aber der letzte zu schaffen war einfach irgendwie, die haben es schon gerochen und da weiß man auf jeden Fall Pressure. Und das Ding, das ist krass. Also ich glaube, in Südafrika zu gewinnen, das ist halt ziemlich krass. Damit hat keiner so groß gerechnet. Wie du halt erwähnt hattest, fehlen hat einige Spieler, die safe in der 15 gewesen wären. Und trotzdem, ja, das so eine Meisterleistung am Ende von Frawley dann mit den zwei Drop-Goals. Krass. Ich glaube, Südafrika würde es bereuen, dass sie vielleicht das ein oder andere Mal nicht vielleicht doch mal in die Gasse gekickt hätten, anstatt zum Goal. Die haben einfach mal versucht, alle Kickbar-Kicks zu nehmen, in dem Sinne, zum Goal zu setzen. Pollard hatte seinen Kicking-Boots diese Woche dabei, auf jeden Fall.
Mhm.
Ja, sehr stark. Sehr starke Leistung und krasses Spiel. Wie war es für dich?
Ja, also ich habe die Intensität und die Schnelligkeit, man sieht wieder den Klassenunterschied zu Wales gegen Australien. Ich habe es auch geguckt, aber zeitweise empfand ich es auch da, also obwohl es dann so schnell war, am Anfang hatte ich viel Start-Stopp, so ein bisschen das Gefühl, dass das den Flow unterbrochen hat, aber ich hatte das Gefühl, dass man die Spielhärte gegen Südafrika auf jeden Fall mitgehen konnte. Also das ist wenn du nach Südafrika fährst, nach Durban, die Gegengrade, ein krasses Stadion, da würde ich gerne mal hin. Also es muss ja so steil sein, das, was man gesehen hat von den Kameras von der Haupttribüne aus, da sich zu behaupten und die ganze Zeit, man lag ja vorne bis zur 55. Minute, dann lag man wiederum mit 5 Punkten hinten und dann trotzdem noch zurückzukommen, das nötigt mir schon. Also da muss man halt die nötige Spielhärte mitbringen und das hat Irland auf jeden Fall. Also das ist das, was mich am meisten wahrscheinlich beeindruckt hat. Und ich meine, Südafrika ist zweimaliger Weltmeister hintereinander geworden. Jetzt hat man eins von zwei Testspielen zu Hause verloren. Nächste Woche kommt Portugal, also ein mehr oder weniger nutzloses Spiel. Irgendwo habe ich eine Statistik gesehen, die All Blacks von 2011, 2015, die haben nach dem Gewinn ihrer Weltmeisterschaften 10 Spiele nicht verloren oder so. Das heißt, nichts gegen Südafrika, aber die sind halt auch schlagbar und haben bestimmt nicht die Aura wie vielleicht eine All Blacks-Mannschaft von 2011 bis 2015. Also man muss sich wieder vor Augen halten, die haben die Weltmeisterschaft in allen Spielen sehr knapp gewonnen. Ne? Mhm. Also mit wenigen Punkten, ganz wenig, ein Punkt oder sonst wie viel Punkten Unterschied und sind nicht unbeatable. Und das hat halt Irland gezeigt. Und ja, auf einigen Positionen, ich meine, man weiß nicht, jetzt ins Detail zu gehen, wer ist mir denn da aufgefallen? Ich weiß nicht, ob in der Zukunft Front-Row-Stocks vielleicht ein Problem sind bei Irland.
Ja.
Aber gut, es hat gereicht für Südafrika. Ich weiß nicht, wie die November-Testserie aussieht. Wer da zu Hause nach Wallaby spielen, glaube ich, in Irland, wenn mich nicht alles täuscht.
Habe ich nicht auf dem Schirm. Muss ich mal gucken.
Naja, aber es ist also positiv ist zu sehen, dass halt Irland immer noch an der Weltspitze dran ist und nicht so ein Drop-off kommt, so ein psychologischer Drop-off, wie vielleicht man es hätte erwarten können nach der Enttäuschung oder so. Also Six Nations ging weiter, man hat hier in Südafrika gewonnen. Eigentlich kannst du sehr glücklich sein, oder?
Ja, ich bin froh, dass die Jungs jetzt nach so, keine Ahnung, 1,5 Jahre Saison endlich mal eine Pause bekommen. Ich glaube, dass viele Leute das echt nötig haben. Du hast ja ein bisschen erwähnt, so werden wir jetzt so ein bisschen Deep Dive machen. Thema Front Row, Thema 9-10 ist vielleicht so auf eine nicht kurzzeitige Planung, aber so mittel- bis längerfristig irgendwie so immer noch so ein bisschen ein Fragezeichen. Genau, erste Reihe, also ich meine, Tighthead Prop ist irgendwie so ein bisschen so eine Sache. Die Leute, die da sind, sind relativ ähnlich alt. ist so ein bisschen ungewiss, wer so nachkommt. Loosehead nach Porter ist irgendwie so ein Riesenlücke, also ein Riesendrop-off. Mhm. Also Healy spielt halt weiterhin, aber das ist halt nicht so
eine 18. Lücke. Saison oder irgendwas? Oder irgendwas,
ja, genau, es hat irgendwie keine Länge, also auch, ja, das hat irgendwie so, wie kann man auf ihn so zählen, ne, für Porter hat oft fast 80 Minuten gespielt diese Saison. Das ist so ein bisschen die Frage, es kommt jetzt eine Regelung rein in Irland, dass der Sporting Director in Irland sozusagen gesagt hat, dass sie keine Non-Irish Qualified erste Reihe Leute ranholen dürfen mehr erstmal, um zu fördern, dass wir vielleicht das aus unseren eigenen Reihen das schaffen können. Weiß nicht, ob das so richtig ist, aber wir werden mal sehen. Hooker und solches gut aufgestellt, glaube ich, zweite Reihe gut aufgestellt, Back Row gut aufgestellt. 9-10 ist jetzt so ein bisschen die Frage, also Murray unglaublich, aber nicht mehr der Jüngste. Gibson Park auch unglaublich, auch nicht der Jüngste. Casey hatte ein sehr gutes Spiel letzte Woche. Weiß ich nicht noch, was so drumherum kommt. 10 ist so ein bisschen die Frage, wer ist neben Crowley hat so dran. Anscheinend sieht Farrell Frawley vor, auf jeden Fall, aber scheinbar ist er in Leinster irgendwie der vierte, fünfte war als komischerweise. Und sonst, ja, haben wir auf jeden Fall entdeckt, dass Osborne als Schluss, als 15, auf jeden Fall eine super, ja, super Spieler sein könnte, obwohl er eigentlich im Clubmannschaft nur innen spielt. Ja, also glaube für mich so die Baustellen für jetzt nicht nur so diese Saison, sondern ein bisschen auch so mit einem weiteren Blick, so erste Reihe 9-10. Aber werden wir mal sehen. Farrell, Super Selector, wird auf jeden Fall was mit den Mannschaften sprechen.
Ja, ja. Ja, U20-Weltmeisterschaft geht auch noch zu Ende. Finale ist, glaube ich, jetzt Freitag, England gegen Frankreich und dritter Platz ist Irland gegen Neuseeland. Ich glaube, Frankreich hat irgendwie 55-20 gegen Neuseeland gewonnen im Halbfinale, nicht schlecht. Neuseeland spielt übrigens gegen Fiji am Samstag, nicht gegen Japan, wie ich gesagt hatte. Ja, es kommt schon zum Abschluss der July Internationals. Wales spielt gegen Queensland Reds.
Ja, es ist uncapped international, ja.
Genau, das Australien wird die Tiefe testen gegen Georgien, Ben Donaldson wird an 10 starten, einige Leute kommen nach 1-2 zurück in die Wallabies, mal schauen, Georgien jetzt auf dem Hoch, nachdem man, darüber haben wir gar nicht geredet, nachdem man mit 2 Punkten in Japan in der letzten Minute gewonnen hat, was richtig gut ist eigentlich. Japan, Michael Leach hat gesagt, ja, wir wollen Vierter werden, wir sind Weltspitze. Keine Ahnung, wie die Vierter werden wollen. Also, wenn man gegen England recht deutlich verliert und dann gegen Georgien zu Hause verliert. Also Südafrika hat ein komplett bedeutungsloses Spiel gegen Portugal. Ist ja ganz nett, aber naja, weiß nicht. Chile, Schottland, denke ich, wird für Schottland ausgehen. Uruguay, Argentinien, weiß nicht, mit welcher argentinischen Mannschaft, wie gut die sein wird. Naja. Also so ein bisschen war das Highlight, der Peak war jetzt schon erreicht mit dem letzten Wochenende, denke ich.
Ja, gut zu sehen, U20, wie du das schon erwähnt hattest, schon auf jeden Fall frische Talente, die da durchkommen, irische U20 auf jeden Fall stark, England auch natürlich, Neuseeland, Frankreich, gute Mannschaften, gute Leute kommen halt da durch. Dann werden wir mal sehen, wer aus den Mannschaften in den nächsten Jahren kommt. Frankreich tendiert mehr, die Leute schnell da reinzuholen, Irland zum Beispiel weniger schnell. Sag ich mal, aber ja, gut zu sehen, was da durchkommt. Und du hast schon erwähnt, die July Internationals sind mehr oder weniger dadurch für die Top-Top-Spiele. Des Weiteren geht dann in November dann los für die Nordhemisphäre. Kriegen Besuch aus der Südhemisphäre dann.
Aus europäischer Sicht ist vielleicht noch interessant, die Niederlande U20 ist in der Trophy-Meisterschaft dabei. Die haben ein Spiel gegen Kenia gewonnen in der Gruppe und spielen jetzt, glaube ich, Platzierungsspiel gegen Samoa. Ich glaube, die spielen in Edinburgh. Ich glaube, die spielen in Schottland alles aus, wenn ich mich nicht täusche. Und Spanien spielt ja, U20 spielt ja sogar bei der Weltmeisterschaft mit. Das heißt, ich bin gespannt, ob man in 2-3 Jahren, ob diese U20-Spieler dann hochkommen und dann einen bedeutenden Impact haben in der Seniorenmannschaft. Oder ob das einfach nur so ausfadet und da eigentlich dann nichts passiert. Naja. Ja, wäre schön, wenn wir da auch mal mitspielen könnten. Gut, das ist nicht unser Bier.
Ja, wir verabschieden uns auf jeden Fall erstmal für ein Weilchen bis zum Sommer. Big G ist ja unterwegs mit dem Fahrrad. Ich bin auch unterwegs in Europa. Und ich glaube, ich schätze mal, gegen Ende August kommen wir halt wieder zusammen und gucken, was hat noch in die Rugby-Welt zusammen passiert ist in unserer Abwesenheit sozusagen. Oder?
Ja.
Dann wünschen wir euch viel Spaß und genießt die Sommerpause. Und vielleicht sieht man sich irgendwo unterwegs. Wenn ihr Big G auf dem Fahrrad sieht, dann wink ihn mal an und biet ihn mal einen Snickers an oder so, damit er Kraft hat für die Weiterreise. Und bis bald wieder bei
Vorpass.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt, und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.